Ja, Robert, heute wollen wir uns mal unterhalten über das Thema, was passiert eigentlich, wenn ein Wirtschaftsprüfer verstirbt, ne? Das hatten wir jetzt nicht jeden Tag, aber wir haben es jetzt tatsächlich mal erlebt. Vielleicht magst du mal aus deiner Sicht berichten, was dir da aufgefallen ist, ja, und vor allem, was das für unsere Kunden bedeutet, beziehungsweise für die Kunden des dann verstorbenen Wirtschaftsprüfers.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Ja, wie du sagst, das ist natürlich was, was man nicht jeden Tag hat. Ist natürlich zum einen natürlich für die Familie ein krasses Schicksalsereignis, was da einem widerfährt. Und auf dem beruflichen Kontext, wo wir jetzt auch zum Sprechen kommen, ist es ja auch für die Kanzlei durchaus dann ein Problem, ja, wenn ein Berufsträger, gerade auch bei kleineren Kanzleien, da kommen wir gleich später auch noch drauf zu sprechen, wegfällt, was ja doch sehr personengelastet ist, unser ganzes Geschäft. Und dementsprechend stellt sich da natürlich die Frage, wer führt denn dann das fort? Was passiert? Wie wird in der Kanzlei dann weitergearbeitet? Wie gehen die Mandanten damit um? Wie informiert man die Mandanten darüber? Und bei manchen ist es ja sehr dringend so ein Thema, bei manchen eher weniger. Das ist natürlich schon ein großes Thema. Wir hatten das Thema bei einem von unseren Mandanten im Wirtschaftsprüfungsbereich. Da hat ein Mandant einen Einzelwirtschaftsprüfer gehabt aus einer Kanzlei. Es gab dort keinen anderen Wirtschaftsprüfer und hat sich letztendlich in ja, genau dieser Situation wiedergefunden, dass der Wirtschaftsprüfer verstorben ist und dann erstmal die Frage aufkam, ja, was denn jetzt?
Wie geht es weiter? Ja, weil ich glaube, was da ein Riesenpunkt ist, was man überschätzt, gerade im Mittelstand, der Wirtschaftsprüfer, der so ein Mandat umfassend betreut, der hat natürlich wahnsinnig viel Know-how auch dabei über das Unternehmen. Der kennt auch dann die ganzen Prozesse in der Abschlussprüfung, unterstützt auch, sage ich mal, das Unternehmen dann beim Thema, wie kommen sie überhaupt zum Abschluss, wie läuft das alles, wie geht es dann weiter. Und da merkt man dann in so einer Situation, wenn der plötzlich weg ist, fehlt einem auch erstmal der Ansprechpartner, weil da war es jetzt auch so, in der Kanzlei war der Verstorbene der einzige Wirtschaftsprüfer, der da noch aktiv war, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich das Problem, die sind auch ganz viel dann beschäftigt mit ganz vielen Mandaten. Und jetzt war das bei uns ein spezieller Fall, weil dieses Mandat gesagt hat, naja, wir brauchen trotz allem möglichst schnell dann eine Abschlussprüfung und einen Prüfungsbericht und all diese Themen dazu, ne? Ja, und dann geht's halt los. Da muss man sich überlegen, wie geht man jetzt damit um? Und da kommen natürlich auch formelle Themen rein. Wie hast du die erlebt?
Ja, tatsächlich sehr streng. Also ich hatte den Fall selber auch noch nicht, bin ja auch ein sehr junger Wirtschaftsprüfer, aber wurde da eines Neuen belehrt, ja, durch das Auftragsrecht, zum einen durch das HGB. Es gibt ja strenge Formalien, wie ein Abschlussprüfer auch gewählt und bestellt wird, also zum einen durch die Gesellschafterversammlung und dann auch durch das Auftragsbestätigungsschreiben, was ja berufsüblich einzuholen ist. Und da ist
Ja.
tatsächlich auch eine sehr starke Bindung dann auch an entweder den einzelnen WP oder eben an die WP Gesellschaft damit verbunden. Und in dem Fall war es eben auch so, dass es jetzt keine natürliche Person war als Abschlussprüfer, sondern eben eine, ja, Partnerschaft oder eine GmbH. Und dann ist erstmal die Gesellschaft selber als Abschlussprüfer berufen. Und dann ist das auch erstmal so. Und das ist jetzt kein freier Vertrag, den man so von heute auf morgen kündigen kann, sondern das Gesetz sieht ganz klar vor, dass es nur in, ja, bestimmten Fällen, entweder wenn ein Verwürfnis vorliegt oder eben, ja, andere Themen vorliegen, dass eben eine Auftragsfortführung oder Durchführung gar nicht erst möglich ist. Nur in diesen bestimmten Fällen kann man kündigen. Und da waren wir quasi dann auch direkt mit involviert. Ja, also in dem Fall war die Gesellschaft an den Auftrag gebunden. Und dann muss letztendlich die Wirtschaftsprüferkammer, ja, konsultiert werden und dem Fall dargelegt werden, diese außerordentliche Kündigung, dass eben der Auftrag nicht durchgeführt werden kann. Und das war tatsächlich dann auch, ja, eine Argumentationssache. Also man musste nachweisen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft selber hatte sonst keinen anderen Wirtschaftsprüfer, der dann aushilfsweise diesen Auftrag annehmen kann, konnte auch keine externen Freelancer oder ähnliches ja, kurzfristig engagieren. Also sie musste letztendlich darlegen, es war unmöglich, diesen Auftrag durchzuführen. War es ja dann letztendlich auch, weil es nur diese einzige Person letztendlich gab. Und als wir das dann auch dargelegt hatten, war die Wirtschaftsprüferkammer auch sehr kooperativ. Also das war jetzt auch kein Antrag, der jetzt 3 oder 4 Wochen lang rumgelegen ist oder gar Monate. Also es ging innerhalb von weniger Tagen, also wirklich sehr kooperativ, weil natürlich der Druck sehr hoch war. Ja? Also die Banken wollten dann den Prüfungsbericht innerhalb von einer bestimmten Timeline und ja, wenn dann da irgendein Amt mehrere Monate braucht, um es zu genehmigen, dann funktioniert das nicht. Und dann sprechen wir über ganz andere Risiken.
Absolut, ne? Da spielen jetzt mehrere Sachen mit rein. Also du hast schon angesprochen, das Thema die Bankenfragen nach dem Abschlussprüfungsbericht. Natürlich ist auch so Themen wie Offenlegung, Steuererklärungen. Letztlich hängt da ganz vieles dann dran an der Abschlussprüfung, wo dann der Druck höher und höher wird. Wir hören aber, finde ich, schon auch da ein bisschen raus, wenn man so einen Fall hat, ja, dann gilt es auch darum, möglichst früh sich dann auch an die Wirtschaftsprüferkammer direkt zu wenden und dieses Thema anzustoßen und zu diskutieren dort, weil sonst, wenn man das erst am Schluss macht, hat man hier nochmal einen Prozess, der dann ablaufen muss, bevor man dann wirklich einen neuen Prüfer beauftragen kann, ja, bevor der quasi überhaupt anfangen kann, seine Arbeit zu machen. Also würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, als betroffenes Unternehmen, es lohnt sich, beides gleichzeitig zu machen. Das heißt, zum einen einen neuen Prüfer zu suchen und zu organisieren und gleichzeitig aber schon mit der Kammer in Kontakt zu treten, die ja auch hilfsbereit ist und da auch einem Mandanten weiterhilft und zu schauen, dass man diesen Prozess des Übergangs auch dort initiiert. Und jetzt habe ich gerade gesagt, der eine Schritt ist dann das Thema Suchen, ne? Und da ist natürlich jetzt auch die Frage für den mittelständischen Mandanten, wo suche ich denn eigentlich einen Wirtschaftsprüfer? Ne? Wo würdest du jetzt mal so spontan, wenn du ein Unternehmen hättest, wo würdest du einen Wirtschaftsprüfer suchen?
Ja, man wird natürlich erstmal sein eigenes Netzwerk abklappern. Ja. Ja. Schauen, hat man da vielleicht noch Kontakte, vielleicht von früher, aus früheren Bekanntschaften. Oder vielleicht auch der Steuerberater, der einen mit betreut, vielleicht hat der direkt eine Empfehlung, ja, die man damit engagieren kann. Letztendlich ist es schon eine entscheidende Wahl, wie man da auch als Abschlussprüfer hat. Genauso auch bei den Steuerberatern, das ist ja auch genauso gleich. Ja. Auch da ist es eine Person, der verantwortet man sehr viel an, ja, auf den ist man angewiesen und die Person oder beziehungsweise die Gesellschaft, die man damit engagiert, die soll dann auch verfügbar sein. Ja. Und dementsprechend ist natürlich bei Einzel-WPs, wenn es wirklich eine Einzelpraxis ist oder sag ich mal eine One-Man-Show ist oder eine One-Man-Kanzlei, schon das Risiko sehr hoch, dass so ein Ausfall jederzeit passieren kann. Ja.
Absolut. Ich denke, das ist halt was man vor allem thematisieren sollte. Also wenn ich als Unternehmen heute jetzt jemanden hätte, einen einzelnen Wirtschaftsprüfer oder einen einzelnen Steuerberater, je nachdem auf welcher Seite, dann kann man ja offen mal drüber sprechen und sagen, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht, das Know-how schon zu teilen mit einem anderen Steuerberater, mit einem Bekannten, vielleicht auch mehr zu dokumentieren und dem Unternehmen bereitzustellen, damit man eben auch, ja, das gehört auch vielleicht zum Risikomanagement dazu, ab einer gewissen Unternehmensgrößenordnung, damit man für diese Fälle des Ausfalls eines Dienstleisters, ne, da denkt man jetzt als Unternehmen ja nicht im ersten Schritt drüber nach, was passiert, wenn mir ein Dienstleister ausfällt, weil meistens ist man eher, sag ich mal, dann, dass man überlegt, okay, was passiert, wenn mir ein Kunde ausfällt oder wenn mir ein Mitarbeiter ausfällt, aber das dann schon wirklich ein Thema, worauf man sich vorbereiten sollte. Und dann natürlich muss man auch dazu sagen, denke ich, ab einer gewissen Unternehmensgröße sollte man dann auch wirklich gucken, dass man einen Steuerberater oder einen Wirtschaftsprüfer sich sucht, wo halt auch andere Kollegen mit dabei sind, wo das Know-how dann auch geteilt wird, um eben solchen Fällen vorzubeugen. Weil ich denke schon, man kann sagen, im Nachhinein in unserem Fall, den wir jetzt da hatten, das war schon anstrengend, ja. Also diese Prüfung dann durchzuführen, weil wir fangen letztendlich bei null an. Ja? Also das uns geteilte Know-how war ja letztendlich null von Prüferseiten und dann fängt man da komplett von vorne an mit hohem Zeitdruck. Muss man natürlich auch ehrlich sagen, jetzt aus Unternehmenssicht, die Wirtschaftsprüfer stehen ja nicht Schlange, um auf solche Aufträge zu warten. Jetzt gerade, wenn irgendwie eine Phase da ist, März, April, Mai, wo quasi viele Prüfungen gleichzeitig stattfinden, da muss man erstmal einen Prüfer sagen, der sagt, jawohl, ich gehe da rein in so ein Sachverhalt, in ein Mandat, was erstmal eine Blackbox ist, na, wo der vorherige Prüfer verstorben ist. Das ist nicht ganz einfach. Ne?
Ja, auch wenn du sagst, wir haben bei null angefangen, ist eigentlich noch gut. Ne? Also normalerweise hat man ja auch eine gewisse Übergabe, ja, vom vorherigen Abschlussprüfer. Die hatten wir in dem Fall auch nicht, war praktisch nicht möglich. Ja? Von daher haben wir vielleicht sogar noch vor null angefangen, ja, um erstmal da aufzuarbeiten, was denn bisher alles gemacht wurde. Und da schließen sich ja dann auch ganz, ganz viele Einzelsonderthemen an, ja? Wie zum Beispiel Inventurbeobachtung, ja? Die ein Abschlussprüfer in der Regel vorzunehmen hat, wenn das Vorratsvermögen wesentlich ist, dann hat man vor Ort zu sein und sich da einen Eindruck zu verschaffen. Konnten wir auch nicht, wenn wir uns erst im März, April...
Genau, weil die sind immer am Jahresende.
Ja, genau. Eben, ja. Ja. Also in dem Fall konnten wir es Gott sei Dank lösen. Ja. Aber das ist natürlich immer eine Situation, wo der Mandant letztendlich dann betroffen ist und das Problem letztendlich zu lösen hat. Ja? Und bei uns, also der Mandant war, glaube ich, auch sehr froh, dass wir da dieses Risiko nicht haben, ja, weil wir einfach insgesamt mehrere Wirtschaftsprüfer sind und auch unser Wissen verteilt haben, dass jetzt bei uns nicht dieses Problem auftritt, wenn einer von uns ausfällt, ob du oder ich, dann kann der andere weitermachen. Und ich glaube, das gibt jetzt genau diesen Mandanten, aber auch anderen, die wir haben, einfach eine brutale Sicherheit zu wissen, dieses Dienstleisterrisiko, das du angesprochen hast, das haben wir nicht.
Genau. Und ich glaube, das ist aber einfach mal wichtig jetzt, dass man mal über so ein Thema einfach spricht und nachdenkt. Weil wenn wir jetzt diesen Fall nicht gehabt hätten, ehrlicherweise, ja, dann ist es einfach ein Thema, über das denkt man so selten nach, ne, dass so ein Dienstleister ausfallen kann. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es wichtig, da mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, da würde ich jetzt auch schon so Richtung unserer abschließenden Schätzfrage heute an dich mal abbiegen, weil das Thema Versterben oder Ausfall im Berufsstand, sei es Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, das wird uns mehr begegnen. Warum? Weil letztendlich der Berufsstand nicht genug Nachwuchs bekommt, beziehungsweise bekommen hat, weder die Wirtschaftsprüfer noch die Steuerberater. Und dazu das Thema kommt, dass das Alter immer höher wird. Ja, die Kollegen arbeiten immer länger, sind aber auch im Durchschnitt viel älter. Und da komme ich zu meiner Frage an dich. Was schätzt du denn, wie alt sind denn die Wirtschaftsprüfer heute im Durchschnitt? Du ziehst natürlich super stark nach unten.
Was schätzt du? Ja, ich habe mir die Statistik auch mal angeguckt. Ich habe es nicht mehr genau vor Augen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es schon über 50 war. Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Ich würde es jetzt mal auf vielleicht 55 schätzen.
Ja, genau, so eine gute Ecke. Ja, so 54, 55 ist der Durchschnitt. Ne? Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Wenn man ehrlich ist. Ja? Also wenn diese Themen wahrscheinlich mehr und mehr auftauchen, ja, ich glaube, da können wir heute sagen, haben wir hoffentlich ein Bewusstsein dafür geschaffen.
Ja, genau. Denke ich auch.
Ja. Super. Vielen Dank, Robert.
Gerne.